dass du mir zu reden hilfst und dass du uns zu hören hilfst, das, was du sagen möchtest. Ja, wir laden dich ein, Heiliger Geist. Amen. Mein Thema für heute Morgen ist das Übernatürliche. Und zwar ist mir das schon lange auf dem Herzen, seit ich wusste, dass ich predigen soll, habe ich den Herrn gefragt, was soll ich denn predigen? Und mir kam das Thema aufs Herz und ich habe mich erst ein bisschen dagegen gesträubt. Ich habe andere Ideen gehabt, aber irgendwie hat der Herr ein Thema und ich hoffe, ich kriege das irgendwie raus heute Morgen, was Gott sagen möchte. Das Übernatürliche ist ein sehr spannendes Gebiet. Und das Interessante ist, dass unser ganzer Glaube eigentlich ein übernatürlicher Glaube ist. Das ist uns oft nicht so bewusst, aber das ist die Wahrheit. Gottes Wort zeigt uns von Anfang an, dass unser Gott ein übernatürlicher Gott ist. Ja. Es geht nicht um irgendeine Idee, es geht nicht um eine bessere Welterklärung, sondern wir sehen Gott, ja, gibt eine andere Dimension als nur unsere Welt. Ja. Die Silke hat mir letztens erzählt, sie hat im Internet gesurft und ein Interview gelesen mit einer Professorin, Astrophysik war das, glaube ich, gell? Und die hat gesagt, es muss noch andere Dimensionen geben, sonst lässt sich das alles irgendwie gar nicht erklären. Die ist nicht Christ und nicht gläubig gewesen, aber die sagte, ja, wenn man das Weltall anschaut, es muss noch andere Dimensionen geben. Sie hat dann nicht weiter gesagt, was das denn sein kann. Kann alles Mögliche sein, ja. Aber das ist ganz klar, dass Gottes Wort uns zeigt, es gibt noch andere Dimensionen. Und unser Glaube bewegt sich eigentlich in einer anderen Dimension, in der übernatürlichen Dimension, in der Dimension des Heiligen Geistes. Lange Zeit war das ganze Thema out. Ja, mit der Aufklärung hat es angefangen, dass man diese ganze Ebene versucht hat, völlig auszublenden, dass man ja gesagt hat, wir können alles, wir müssen alles mit menschlich erfassbaren Mitteln erklären, mit unserem Verstand erklären. Und das hat über Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich unser Denken bestimmt, unsere ganze Kultur bestimmt, dieser Ansatz bewusst eigentlich da was auszublenden. Aber das ist, wenn man das weltweit anschaut, eigentlich nur ein europäisches Phänomen, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, das ist, und Kulturen, die von uns, von Europa beeinflusst sind. In anderen Kulturen ist es nicht der Fall. Ja, da ist das Übernatürliche, spielt eine ganz normale Rolle. Das ist eigentlich nur in unserer Kultur so, aber da ist es ganz stark so. Wir sind alle davon immer noch geprägt, von diesem Rationalismus, ja, dass wir eigentlich sagen, wir bewegen uns mehr oder weniger bewusst, das ist ein Entschluss eigentlich, auf der Ebene, was wir menschlich erfassen und erklären können. Und ich glaube, das hat auch ganz stark Einzug gehalten in den Gemeinden oder in der Gemeinde und hat unsere Theologie, unser Denken, unser Leben bestimmt. Ja. Das, was hier auf der Erde ist, das, was jetzt uns konkret gerade angeht, wurde oft nur erfasst über Mittel, die eigentlich doch nur menschlich erklärbar sind. Natürlich sehen wir, Gott ist übernatürlich, aber eigentlich unser Leben ist eigentlich nicht übernatürlich. Das Interessante ist, dass jetzt in unserer Zeit wieder das Pendel in die andere Richtung schlägt. Das sehen wir überall ganz massiv. Das Pendel schlägt wieder andersrum. Ja, Menschen fragen wieder nach dem Übernatürlichen, fragen wieder nach Gott. Auch Wissenschaftler auf einmal, ja, sagen, ja, wie diese Frau, wie diese Professorin, ja, irgendwie lässt sich doch nicht alles mit menschlichen Mitteln erklären. Das ist doch zu groß, ja. Da muss es noch was geben. Und wir lassen mal offen, was das ist, ja, aber sagen die dann, aber irgendwas muss da sein. Und auch in unserer Kultur mittlerweile begegnet uns überall dieses ganze neue Suchen nach Übernatürlichen. Ja. Ich habe hier in der Zeitschrift Pro einen Artikel gefunden, also weiß nicht, ob ihr die kriegt, kann ich sehr empfehlen, gibt es kostenlos, diese Zeitschrift Pro, ja, christliche Zeitschrift. Und Da gibt es so Überschriften wie: In Deutschland vollzieht sich eine religiöse Revolution, Rückkehr der Religion. Also ich lasse es jetzt mal auf eine ganz allgemeine Ebene. Oder ein anderer Artikel da drin über Bücher an sich. Der Artikel ist überschrieben mit Die Magie der Bücher. Und dann wird einfach festgestellt, zum Beispiel, wer ein Jugendbuch kaufen will, kommt nicht an ihnen vorbei. In der Kinderbuchabteilung füllen sie Regale und Sondertische. Bücher aus dem Reich der Fantasie, die allesamt von Fabelwesen, Zauberkräften und Magie erzählen. Welt der Drachen, Expedition ins alte Ägypten, das geheime Buch der Magie. Meistverkauftes Jugendbuch ist der Band 2 des Eragon-Epos. Es geht um die Geschichte des Drachenreiters Eragon, der in einer Welt voller Magie das Schicksal eines ganzen Volkes in den Händen hält. Oder man höre die Bartimäus-Trilogie, dreht sich alles um einen 5000 Jahre alten Dämon, der gemeinsam mit seinem Zauberlehrling Nathanael viele Abenteuer zu bestehen hat und so weiter. Also es ist mittlerweile voll, überall, ja, und auch im Kindergarten schon. Wenn die Ballspiele machen, dann ist der große Ball die große Hexe und die kleinen Bälle sind die kleinen Dämonen. Und so wird dann Ball gespielt. Ich weiß nicht, ob euch das schon bewusst ist, dass das rundherum bei uns ist. Ja. Leute fragen wieder nach dem Übernatürlichen, fragen, und diese Dimension ist nicht mehr ausgeblendet. Es war noch vor 20 Jahren ganz anders. Mittlerweile hat sich da was gedreht. Positiv und negativ. Was hat das mit uns zu tun? Ich möchte darauf zurückkommen, nochmal zu sagen, eigentlich ist diese Dimension von Gott her nie ausgeblendet gewesen. Es gibt diese Dimension, und das ist eigentlich die Dimension, in der Gott ist. Von Anfang an sehen wir das, dass die Welt übernatürlich erklärt wird. Ja, wie die Welt geschaffen wird, wissen wir, da steht, dass Gottes Geist über dem Wasser schwebt und Gott spricht. Es ist eine übernatürliche Sache, wie unsere Welt entstanden ist und wie sie besteht. Es ist nicht rein eine Naturgesetzgeschichte. Man kann sie zwar dadurch beschreiben, aber letztendlich nicht erklären. Und ich habe einen anderen Professor gelesen, auch Astrophysiker, der hat gesagt, ja, ist schon erstaunlich, wenn ich ein Glas Whisky nehme und das analysiere, dann komme ich immer weiter runter, dann sehe ich, da sind Atome drin und die kann ich nochmal zerlegen in kleinere Teile und die kleinen Teile kann ich nochmal zerlegen in kleinere Teile und da gibt es nochmal kleinere Teile und wahrscheinlich gibt es von den ganz allerkleinsten Teilen nochmal kleinere Teile, also die Quarks, die es gibt, die sind noch wahrscheinlich nicht die kleinsten Teile. Und er sagt, ich frage mich, was am Schluss übrig bleibt, wahrscheinlich gar nichts. Und ich frage mich, warum ich davon betrunken werde. Ja, was ist es? Die Bibel gibt eine Antwort darauf. Wir haben eine übernatürlich geschaffene Welt, die ist sichtbar für uns, anfassbar. Aber Gott hat es gemacht durch sein Wort. Und was letztendlich übrig bleibt, ist sein Wort. Fragt mich nicht wie, aber das scheint so zu sein. Ja, wenn wir nichts mehr haben am Schluss, Gottes Kraft und Gottes Wort ist das, was die Welt hält. Und wir sehen, wie dieser übernatürliche Gott immer wieder sich erweist in unserer Welt. Ja, zum Beispiel bei Mose, also ich mache einfach nur ein paar Schlaglichter. Mose zum Beispiel, wie befreit er das Volk Israel aus Ägypten? Es ist keine natürliche Geschichte, dass er den Pharao überredet hat, das wäre vielleicht ganz sinnvoll, ja, sondern es ist von vornherein eine übernatürliche Sache. Das erste Zeichen, was Mose tut, ist, dass er seinen Stab auf die Erde wirft und er wird zur Schlange. Und das hat den Pharao noch nicht beeindruckt. Der kannte die Welt des Übernatürlichen. Und er hat seine Zauberpriester gerufen und die haben dasselbe gemacht. Die haben auch ihre Stäbe dahin geworfen und die sind auch zu Schlangen geworden. Nur das Gute war, dass Moses Schlange die beiden anderen Schlangen gefressen hat und Mose hat sie dann wieder gegriffen und es wurde wieder zum Stab. Aber wir sehen, der Kampf läuft von vornherein auf dem Übernatürlichen, auf der übernatürlichen Ebene ab. Es ist keine natürliche Geschichte, ja. Und so geht das die ganze Zeit weiter im Volk Israel. Letztendlich, wie das Volk lebt, die Propheten, die zu ihm kommen, das sind übernatürliche Dinge, die da passieren. Das, wie das Volk das Gesetz Gottes kriegt, ist eine übernatürliche Sache. Es ist kein guter Beschluss, den die getroffen haben, sondern auf übernatürliche Weise haben sie es gekriegt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den alten Mose-Film, wie dann Feuer vom Himmel kommt und in diese Steintafel brennt. Ja, vielleicht ein bisschen Hollywood-mäßig, aber die Aussage ist, es ist kein menschlicher Beschluss. Es ist Gottes Wirken gewesen in diese Welt rein, in diese sichtbare Welt rein. Und wir sehen immer wieder diese Auseinandersetzungen, in denen das Volk Israel steht. Und ab und zu wird dieser Schleier weggerissen und uns einen Blick gegeben in die übernatürliche Welt, dass eigentlich was Größeres abgeht, dass es eine weitere Dimension gibt, wo Gott ist und er hat einen Einfluss auf uns. Ich lese eine Geschichte vor aus 2. Könige 6. Da geht es um den Propheten Elisa und seinen Diener. Und das Volk Israel ist angegriffen von einem feindlichen König. Und da heißt es, da sandte er, also der König, Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufgestanden und hinausgegangen war, siehe, da umringt ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, also zu Elisa, ach mein Herr, was sollen wir tun? Ja, das ist die Situation. Er schaut, Israel ist bedrängt, da ist das feindliche Heer, Pferde und Kriegswagen. Elisa aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Ist doch der Hammer, oder? Ja, der hat auf einmal den Blick in die übernatürliche Welt gemacht und hat gesehen, Mensch, da gibt's noch was anderes. Und das ist der Grund, warum Elisa ganz entspannt war. Ja, er hat das schon die ganze Zeit gewusst. Er hat das schon die ganze Zeit gesehen. Da ist auf der natürlichen Ebene was, aber eigentlich geht auf einer anderen Ebene noch was anderes ab. Und er wusste das Einzige, oder er wollte gerne, dass sein Diener das auch sieht. Das finde ich absolut stark, ja. Elisa hat in dieser Dimension gelebt, ganz normal. Er hat Zugang gehabt, er hat das nicht ausgeblendet, sondern er hat gesagt, ich will wissen, was in dieser Dimension Gottes los ist. Und das wünsche ich mir irgendwie auch für uns, ja, dass Gott sowas tut, so ein Augenöffner, dass wir sehen, was eigentlich los ist, dass wir diese Dimension, die uns ein Stück weit geraubt wurde, glaube ich, ja, dass wir die wiederkriegen, weil eigentlich ist das unser Erbe und nicht das Erbe von Harry Potter und Co. Ja, das ist das, wo der Teufel was anspricht in Menschen, was eigentlich eine Sehnsucht ist. Ja, wir sind eigentlich übernatürliche Geschöpfe, geschaffen auf Gott hin. Und eine Zeit lang war das, oder Jahrhunderte war das unterdrückt, diese Ebene, man durfte das schier nicht, man war schier, ja, hinterwäldlerisch, mittelalterlich, wenn man an Hexen und Dämonen geglaubt hat. Das war noch zu meiner Kindheit so. Ja, ich bin noch gar nicht so alt, aber da war das so, wenn man da gesagt hat, ja, ich glaube, dass es das gibt. Da wurde man komisch angeguckt. Heute ist das ganz normal, dass Kinder das sagen, das gibt's. Ja, so schnell geht das. Aber die Sache ist, es gibt, glaube ich, was in uns Menschen, was eigentlich auf was Übernatürliches hin angelegt ist, auf eine übernatürliche Beziehung. Die Beziehung im Geist, ja, im Heiligen Geist. Das ist eigentlich das, wo wir hingehören. Und der Feind füttert ihre Sehnsucht nur mit was Schlimmem. Aber eigentlich ist das was, wo Gott was zu sagen hat und was unsere Dimension ist, ja. Deshalb, wir haben was viel Besseres. Wir haben, ich sag das mal so provokativ, ja, Harry Potter und Co. haben nur Zugang zur Kraft des Verlierers. Aber wir haben Zugang zur Kraft des Siegers. Ah ja, das ist doch der Hammer. Wir haben Zugang zu der Kraft, die das Universum geschaffen hat, nicht zu der Kraft, die es kaputt machen will. Das ist, und deshalb ist mein Plädoyer neu, dass wir sagen, oh Herr, öffne doch uns auch die Augen, wie dem Diener da, dass wir sehen, was ist los bei dir? Ja, was ist los? Das ist unser, das ist der Bereich, wo wir hingehören. Ja. Ich möchte euch jetzt einfach mal ein paar Schaubilder zeigen. Wir sind ja jetzt ganz modern hier mit Laptop und Beamer. Kann man das auch nutzen? Kommt was? Also, ich möchte einfach mal diese Unterscheidung machen. Es gibt zwei Bereiche. Es gibt diesen Bereich des Natürlichen, in dem wir uns da gerade bewegen. Geht nicht? Und es gibt so zwei Bereiche, den sichtbaren Bereich und einen unsichtbaren Bereich. Wir sagen ja auch öfter bei uns im Gottesdienst vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ja, Gerhard sagt das manchmal, wir reden oder wir sagen das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die Frage ist, was stellen wir uns vor der unsichtbaren Welt? Ja. Es gibt aber eine ganz reale unsichtbare Welt, einen übernatürlichen, unsichtbaren Bereich, geistlichen Bereich. Dieser Bereich, ihr braucht nicht auf das blaue Bild schauen, ihr könnt auch mich anschauen. Dieser unsichtbare Bereich ist ewig. Ja, der sichtbare Bereich ist zeitlich, das, was Gott geschaffen hat, ist mit dem Faktor Zeit versehen, ist zeitlich. Und das, was unsichtbar ist, ist ewig. Seit dem Sündenfall ist das so, dass das, was zeitlich ist, was sichtbar ist, dem Tod unterworfen ist und dazu der Faktor Zeit gehört. Detlef, wenn es nicht geht, dann lassen wir es lieber. Sonst lenkt es zu arg. Ich habe gerade gebetet. Ihr nicht? Ich schon. Okay, lass doch. Ist doch gut. Jetzt machen wir nur noch. Geh mal an die Seite. Wo muss ich denn jetzt hier klicken? Ach, gibt's doch gar nicht. So. So, also, es gibt zwei Bereiche sozusagen, einen sichtbaren und unsichtbaren Bereich. Da oben drüber habe ich geschrieben, übernatürlicher und unsichtbarer geistlicher Bereich. Und es gibt einen natürlichen, sichtbaren, leiblichen Bereich. Und das ist das, wo wir natürlicherweise drin leben. Ich habe da, wenn ihr genau seht, ich habe eine gestrichelte Linie dazwischen gezeichnet. Das soll sagen, diese Bereiche sind nicht voneinander getrennt, nicht wirklich. Ja, es gibt zwar da eine Trennung dazwischen, aber irgendwie keine wirkliche Trennung. Wir können diese Bereiche, die stehen in Beziehung miteinander und die haben miteinander zu tun. Zu diesem übernatürlichen Bereich, der John McFarlane hat mal gesagt, zu mir, er beobachtet, dass die Deutschen von ihrer Mentalität her noch mehr als die Engländer auch in dem Bereich leben, natürlich in dem Sichtbaren. Das liegt uns irgendwie näher. Wir haben fast ein bisschen, sind sehr, sehr unsicher, was das angeht mit dem anderen Bereich. Bei den Engländern ist es schon ein bisschen anders und bei den Russen noch anders. Also ich denke, die Frau vom Slava könnte mir zustimmen, dass russische Menschen von Natur aus eher Zugang finden zu einer übernatürlichen Welt. Aber hier braucht unsere Mentalität, glaube ich, eine Korrektur, ja, eine biblische Korrektur. Wir denken oft, unsichtbar ist weniger real. Aber das ist nicht so. Das Unsichtbare ist nicht weniger real. Es ist genauso real. Und die Frage an euch, was war zuerst? Sichtbar oder unsichtbar? Unsichtbar, richtig. Das, was für uns unsichtbar ist zumindest mal. Ja. Dieser Bereich war vorher da. Das zeigt uns Gottes Wort. Ja, Gott kam aus diesem Bereich und hat da reingesprochen und hat das Sichtbare geschaffen. Hat übrigens auch das Unsichtbare geschaffen. Vieles aus dem Unsichtbaren ist auch geschaffen. Jetzt ganz kurz, Gottes Wort beschäftigt sich sehr viel mit diesem Bereich. So oft kommen die Worte in der Elberfelder Bibel vor. Das Wort, die Worte Geister, Engel, Dämonen 363 Mal, das Wort Menschen 1116 Mal. Ich habe jetzt nicht alle Deklinationen und so weiter mitgezählt, aber das ist ungefähr ein Verhältnis von 1:3. Ja? Wenn wir das Wort Himmel anschauen, 500 Mal, die Erde fast 1000 Mal, Verhältnis 1:2. So viel spricht Gottes Wort über den Himmel. Und dann, wenn wir das Wort Geist anschauen, Seele und Leib, über 500 Mal Geist und Seele und Leib zusammen ungefähr 800, 900 Mal, ja, 800 Mal, da ist das Verhältnis noch enger zusammen. Und dann das Wort Gott kommt 3078 Mal vor, ohne die Worte Herr und so weiter. Wir sehen also, Gottes Wort beschäftigt sich sehr, sehr stark mit diesem Bereich, ja. Und möchte gerne, dass wir Informationen darüber haben. Und wir haben viele Informationen über diesen Bereich. Nämlich, dass, ich möchte ganz kurz zusammenfassen, es gibt in diesem unsichtbaren Bereich einmal das Reich Gottes. Das ist der Bereich, wo Gott ist, wo er herrscht. Das ist nicht oben, sondern es ist um uns. Und es trägt Gottes Charakter. Die interessante Botschaft, die Gottes Wort uns zeigt, ist, dass es nicht nur das Reich Gottes im unsichtbaren Bereich gibt. Es gibt nicht nur ein Reich, sondern es gibt noch eins. Das ist ein Drittel von dem, von der Größe vom Reich Gottes, was die Engelzahl angeht, zeigt uns Gottes Wort. Aber das ist das Reich der Finsternis, das Reich der Dämonen und des Teufels. Und es trägt den Charakter des Teufels. Hier zwischen habe ich einen schwarzen Strich gezeichnet, durchgehend, denn die beiden Reiche sind komplett voneinander geschieden. Die haben überhaupt nichts miteinander zu tun, da gibt es kein Grau. Ja. Entweder oder. Und das ist für viele Leute schon eine Offenbarung, ja, dass wenn wir ins Übernatürliche reinreichen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wo wir ankommen. Ja. Und natürlicherweise kommt jeder Mensch ohne Gott auf der rechten Seite an. Ja. Das ist das große Problem. Warum? Weil diese Reiche, die haben mit unserer Welt was zu tun. Ja. Hier unten sind wir Menschen, aber es ist nicht geschieden direkt. Das Ganze hier, sondern die beiden Reiche haben einen Einfluss auf uns. Und Menschen sind entweder unter dem Einfluss der Reich der Finsternis oder unter dem Einfluss des Reiches Gottes. Und Gottes Wort sagt uns ganz klar, dass wir alle von Natur aus, jeder Mensch, unter dem Einfluss des Reiches der Finsternis steht. Es hat mit dem Sündenfall zu tun, wo Menschen bewusst von Gott weggegangen sind und sich in den Bereich, in diesen Einflussbereich reinbegeben haben. Und wir können uns aus uns selbst nicht daraus befreien. Epheser 2 sagt zum Beispiel, auch euch hat Jesus hat Gott auferweckt, die ihr tot wart. Und jetzt beschreibt er unseren Zustand, ja. Die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelte gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, Unter diesem hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, Kinder des Gerichts waren, wie auch die anderen. Also von Natur aus befindet sich jeder Mensch in dem Bereich. Es ist eine schreckliche Wahrheit, die Gottes Wort uns zeigt. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir ohne Gott Kontakt ins Übernatürliche suchen, da rauskommen, wo wir hingehören. Das ist das Problem. Deshalb sehen wir, wie viele Menschen diese Sehnsucht zwar haben nach Gott und nach was Übernatürlichen, sich öffnen dafür, aber ganz natürlicherweise gefüttert werden von dem Reich, wo sie herkommen. Und aus diesem Grunde sehen wir dieses Wachsen von Magie und Zauberei und bla bla, was es alles gibt. Menschen suchen danach und diese Suche ist gut. Aber was sie kriegen, ist so schlecht. Und die Antwort von uns ist, kann nicht nur sein, das ist schlecht, was ihr da macht, sondern wir müssen sehen, wir haben was Besseres, wir haben den stärkeren Stab. Wir können nicht nur einfach sagen, ihr bösen Zauberer, ihr habt zwei böse Stäbe. Das sind okkulte Schlangen, die ihr habt. In der Zukunft wird es so sein, dass die sagen, ja bitte, ich möchte mal sehen, was deine Schlange kann. Und das ist eigentlich das Gute, was wir haben. Gott sagt, wir haben Zugang zu dem, was uns gehört. Und zwar ist das folgendermaßen geschehen. Gottes Wort sagt uns, was Jesus gemacht hat. Gott hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist geschehen. Jesus hat reingegriffen in den Machtbereich der Finsternis, real. Er ist gekommen aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt. Ja, das feiern wir demnächst. Ja, dass Jesus tatsächlich, dass der Vorhang aufgeht, er hat diese Schranke zwischen Natürlichem und Übernatürlichem hat er durchbrochen. Das ist der Hammer, ja. Er ist durch diese gestrichelte Linie durchgekommen. Gott selbst ist reingetreten durch diese gestrichelte Linie, die ich da gezeichnet habe, in unsere Welt. Ja, er ist reingetreten in unsere Zeit. Er hat Fleisch und Blut angenommen. Das Wort wurde Fleisch, das ewige Wort. Und er hat was gemacht. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Das war eine geistliche Sache. Der Hebräerbrief zeigt uns das, dass es nicht nur eine natürliche Sache war. Und er hat reingegriffen in den Machtbereich der Finsternis und hat uns da rausgezogen und hat uns versetzt in das Reich Gottes. Und wir stehen unter seinem Einfluss jetzt. Und das ist eine ganz reale Sache, ja, im Geist. Wenn Gott uns bloß die Augen öffnen würde noch mehr, was das bedeutet, ja. Das bedeutet, wir sind real versetzt in eine andere Welt, geistlich gesprochen. Und so spricht auch Gottes Wort zu uns jetzt. Ihr gehört dahin. Das ist eine reale Veränderung, die passiert ist. Die reicht bis in den Himmel hoch, ja. Gott hat uns errettet aus der Macht oder aus dem Machtbereich der Finsternis, Kolosser 1, Vers 13, und versetzt in das Reich des Sohnes seine Liebe. Und Paulus betont, er legt größten Wert darauf, dass diese Dimension die Dimension ist, in die wir reingehören. Er sagt zum Beispiel, 1. Korinther 2, Vers 4, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Er möchte, dass unser Glaube dieses übernatürliche Fundament der Kraft Gottes hat, dass wir wissen, was Gott an uns getan hat, dass wir Gottes Kraft erleben. Wir gehören in den linken Bereich. Ja, ich lasse es mal an. Ich möchte jetzt ein paar Punkte zusammenfassen, oder lenkt das vielleicht doch zu sehr ab. Ich möchte jetzt einfach ein paar Punkte zusammenfassen, was dazu gehört, zu diesem Leben in diesem Bereich. Ganz einfache Sachen. Das eine ist Leben im Geist. Ja, wir werden aufgefordert, im Geist zu leben. Und im Geist leben bedeutet Leben in dieser übernatürlichen Dimension Gottes. Weg von dem, was menschlich machbar ist. Weg von dem, was menschlich allein, was wir menschlich im Griff haben. Gott möchte, dass wir in einer Dimension leben, die über unsere Fähigkeiten rausgeht. Ja, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihm dienen, sagt er, ich will es nicht, dass ihr mir euers bringt. Das ist nicht genug. Ich möchte, dass ihr in einer Dimension lebt, die von mir kommt, von mir geprägt ist. Und es ist ein ganz unsicheres Terrain, wenn wir das versuchen. Ich weiß das ganz stark aus eigener Erfahrung. Und zum Beispiel, ihr wisst ja, ich war gerade in Minsk in der Bibelschule. Wenn man dann Menschen dienen will, weiß man entweder, Gott tut jetzt was oder es passiert nichts. Ja, ich kann jetzt da anfangen, wenn ich bete für jemand und ich weiß, ich sehe den nächste Woche nicht mehr. Ich kann dann versuchen, dem meine Meinung zu erklären, ja, und das ist dein Problem und das solltest du jetzt tun. Aber ich weiß ganz genau, wie viel das bringt. Ja, ich weiß, wie viel das in meinem Leben bringt, wenn das jemand macht. Nämlich nicht viel. Aber wenn ich merke, da ist das von Gott drin, ja, dann ist das wie so ein Samenkorn, der mehr bringt, der übernatürliches Leben freisetzt. Und deshalb weiß ich, ich brauche was von Gott. Ich brauche was von Gott. Ich bin angewiesen. Und dann fängt die Entscheidung an. Begebe ich mich in dieses ganz unsichere Terrain, was ich nicht in der Hand habe? Ja, begebe ich mich da rein zu sagen, oh Herr, mach du was. Ich trete zurück. Und dann steht man da und fischt und sucht und erlebt auch, wie Gott was tut, aber ich habe es nicht in der Hand. Ja. Oder die andere Entscheidung ist, oh wei, das ist mir zu unsicher und wie stehe ich da? Ich bleib lieber bei dem, was ich weiß und was ich kann. Da ist die große Herausforderung für uns Christen. Jeder in seinem Bereich. Und das Tolle ist, ich war verzweifelt genug, sage ich mal, um zu sagen, Herr, bitte, ich möchte, dass du was tust. Ja. Und ich habe erlebt, wie wir gebetet haben für Menschen und Gottes Geist einfach kam. Gottes Kraft einfach kam und Menschen angerührt hat. Und dieser Kontakt da war, Gott hat was getan, was Übernatürliches getan. Und die Freude ist riesig bei mir gewesen, dass ich gedacht habe, Herr, danke dafür, ja. Preis dem Herrn. Und am nächsten Tag kommst du wieder dahin und wieder gehst du auf dem Wasser und hast die Hosen voll. Ja. Aber das ist, denke ich, auch die Dimension, die wir suchen müssen. Und das ist ein Wachstum und das ist ein bewusstes Sagen, Herr, ich möchte das, ich möchte dieses Leben im Geist, wozu du uns aufforderst. Wandelt im Geist, sagt Galater 5,16. Wenn ihr zum Geist gehört, dann wandelt doch auch im Geist, lebt in dieser Dimension. Und schon damals hat Paulus die Christen dazu auffordern müssen. Er sagt, wenn wir schon im Geist sind, dann wandelt doch auch darin, lebt in dieser Dimension. Ganz bewusst neu sagen, Herr, ich brauche das wie dieser Diener, öffne mir die Augen, ja. Ich will sehen, was du tust. Oder Kolosser 3, Vers 1 sagt uns, es ist noch extremer, heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, also Vergangenheit, mit anderen Worten, Paulus spricht uns an als geistlich Auferweckte. Wusstet ihr, dass ihr auferweckt worden seid, ja, geistlich gesehen? Das ist für Gott ganz real. Es geht noch weiter. So sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, denkt über das nach, was droben ist. Also in Klammern, natürlich meint Paulus nicht oben, ja. Er meint, er weiß kein besseres Wort hier an der Stelle. Er meint damit, was in dem Reich Gottes ist. Ja? Sinnt auf das, denkt darüber nach. Was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Da muss man sich richtig das auf der Zunge zergehen lassen, was Paulus da sagt. Ja, wir sind versetzt tatsächlich in diese Dimension Gottes. Und er sagt, denkt darüber nach, dass das so ist. Sucht das, sucht diese Dimension. Das ist schon so in eurem Leben. Ihr seid schon auferweckt. Und ihr seid schon da, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Was das bedeutet, ist erstaunlich. Im Epheserbrief sagt er sowas Ähnliches. Und er sagt, denkt darüber nach, sinnt auf das, was bei Gott ist, was Gottes Reich ist. Und nicht auf das Irdische. Es bedeutet nicht, dass wir die Erde, ja, wir müssen natürlich da wieder Balance halten. Das bedeutet nicht, dass das minderwertig ist, ja, oder schlecht ist. Das bedeutet es nicht, da können wir vom Pferd fallen an der Stelle. Und ich möchte heute das eine einfach betonen nur. Das zweite ist eben, was ich schon angesprochen habe, dieses Gespür für diese geistliche Dimension. ja, dieses Eindringen in Gottes Welt. Und wir haben ein ganz einfaches Mittel, was Gott uns gegeben hat. Wisst ihr, was das ist? Wie wir das wir alle machen können? Ja, beten, genau, aber noch ein spezielles Gebet. Sprachengebet, jawohl. Ihr guckt mich so erstaunt an. Ja, das Sprachengebet. Das Gebet in anderen Sprachen, das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und Gott sagt, mit dem Sprachengebet durchbrecht ihr ganz direkt diese getrennte, also diese gepunktete Linie. Direkt haben wir Zugang zur geistlichen Welt durch Sprachengebet. Es ist eine Sache des Glaubens, das zu sehen und das anzunehmen. Ja, weil wir manchmal denken, ja, komm, kann das wirklich sein? Aber das ist so. Gott sagt, dass das so ist. Und er sagt, vertraut das. Nehmt dieses Werkzeug und macht Kontakt mit der geistlichen Welt. Ich weiß nicht, wie eure Sprachengebetspraxis da aussieht, ja. Aber da kann man doch ein bisschen zulegen. Ja, ich mache das ganz oft so, wenn ich irgendwas, wenn ich Lobpreis leiten soll, wenn ich predigen soll, ich nehme mir Zeit, in Sprachen zu beten. Viertelstunde, halbe Stunde oder noch länger. Und ich möchte euch das einfach nochmal empfehlen, wenn ihr was vor euch habt, wo ihr wisst, da brauche ich jetzt Gottes Dimension, dann einfach Zeit nehmen, in Sprachen zu beten. Wer das nicht tut bisher oder nicht die Gabe empfangen hat, Gott hat die Gabe für euch, ja. Und wer die gerne haben möchte, darf hinterher auch nach vorne kommen. Wir beten für euch. Es ist kein Problem, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Gib dir Gott diese Gabe, ja. Manchmal braucht man ein bisschen Hilfe, aber Gott gibt uns die Gabe. Und in der Bibelschule war es zum Beispiel so, waren einige, die kamen dann nach vorne, wollten das. Und ich habe gesagt, ich bete nicht für euch, ihr betet selbst. Ja, und die haben einfach selber gebetet, Herr, gib mir die Gabe. Und ich sage so, und jetzt macht euren Mund auf und sprecht nicht in Russisch und nicht in Deutsch. Sprecht das aus, was Gott euch gegeben hat. Und die fingen an, die eine Frau, ist es das? Ich sage, ja, komm, weiter. Das, die waren ganz begeistert, wie einfach das ging. Und ich habe gesagt, so, und jetzt müsst ihr das üben. Wendet das an. Das ist nicht dafür da, dass ihr das jetzt gerade gemacht habt, sondern das ist euer Werkzeug, was Gott euch gibt, um euren Geist in Bewegung zu bringen, euren Geist aufzubauen, durchzubrechen in diese Dimension. Das ist absolut stark. Das, ja, Sprachengebet. Aber Gebet auch insgesamt. Gebet ist eine übernatürliche Sache. Es ist direkter Zugang in diese Dimension rein. Wir können direkt Kontakt machen mit Gott. Wir bleiben nicht im Sichtbaren, wenn wir beten. Unser Gebet dringt durch diese Schranke durch. Es verspricht uns Gott an so vielen Stellen. Unser Gebet ist transzendent. Ja. Wir kommen durch. Es scheint für uns so einfach, so natürlich zu sein. Aber das ist nicht so. Unser Gebet dringt durch ins Unsichtbare zu Gott. Und das Interessante ist, wir können Einfluss nehmen auf den unsichtbaren Bereich durch unser Gebet. Das ist verrückt, ja? Das zeigt uns Gottes Wort. Zum Beispiel der Prophet Daniel hat gebetet und gefastet. Übrigens, Fasten verstärkt genau diesen Einfluss, ja, dieses Gebet. Und 10 Tage später kriegt er Besuch von einem Engel und der Engel sagt, ja, vor 10 Tagen hat Gott mich losgeschickt und dann gab es einen Kampf im Himmel und ich konnte erst jetzt zu dir kommen. Das offenbarte ihm später. Aber Daniels Gebet hat Einfluss genommen auf die unsichtbare Welt. Und das gab wieder Einfluss auf die sichtbare Welt. Es geht viel mehr ab, als wir denken, wenn wir beten. Nur, wenn wir bewusst diese Ebene ausblenden, da gibt's mehr, dann beten wir mit dem Blick nach unten. Aber wenn wir mit dem Blick beten, es kommt bei Gott an. Ja, wir haben viel mehr Glauben, noch anderes zu beten, denke ich. Und damit hängt zusammen, dass wir lernen, Schlachten im Geist zu gewinnen, ja. Dinge im Geist zu entscheiden. Anbetung ist auch eine geistliche Sache. Ich kann das nur ganz kurz noch anführen. Jesus sagt, der Vater sucht, oder es kommt die Stunde, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten im Geist und in Wahrheit. Und er sagt, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ja, wenn wir Gott anbeten wollen, müssen wir im Geist anbeten, wenn wir ihn wirklich erreichen wollen. Wir müssen irgendwie rein in diese Dimension uns dafür öffnen und sagen, Herr, wir brauchen deine Hilfe durch deinen Geist, um dich zu erreichen, um dich anzubeten. Uns dafür öffnen. Der Vater sagt es, er sucht die, Jesus sagt, er sucht die, die ihn im Geist anbeten und in Wahrheit. Das Letzte, was ich noch ansprechen möchte, ist Gottes Kraft in unserem Leben. Ich habe zunehmend Sehnsucht danach, dass Gottes Kraft stärker kommt in unsere Gemeinden. Auch in unsere Gemeinde, in mein Leben zunächst. Ja, ich möchte sehen, wie Gottes Kraft stärker kommt, dass wir wirklich nicht nur Argumente haben, sondern Gottes Bestätigung. Ja. Und ich glaube, wir sollten danach suchen. Ich glaube, dass wir das in Zukunft noch mehr brauchen. Und ich glaube, dass das jeder von uns schon da machen kann, wo wir stehen. Wir müssen anfangen, einfach Gott Gelegenheit zu geben. Gott Gelegenheit zu geben, indem wir zurücktreten und dass er seine Kraft zeigen kann. Zum Beispiel, indem wir anfangen, für Heilung zu beten. Und zwar nicht nur so allgemein, sondern die Hände auflegen und zurücktreten und warten, dass Gott jemand anrührt. Und andere Dinge, die Gottes Wort uns zeigt. Und ich denke, wir nehmen jetzt zum Abschluss einfach eine Zeit, wo wir so beten, wie der Elisa gebetet hat für seinen Knecht. Darum geht's mir, dass Gott uns die Augen öffnet und uns neu diese Dimension erschließt, die uns gehört, die uns Kindern Gottes gehört. Ja, diese übernatürliche Dimension, diese geistliche, ewige Dimension, in der Gott ist. Und ich lese das nochmal vor. Und Elisa sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und ich denke, wir sollten beten dafür. Wer das auf dem Herzen hat, wer sagt, ja, das hat mich angesprochen, das möchte ich auch. Lasst uns doch dafür beten und ich möchte euch einfach auffordern, Erwin, wenn das für dich okay ist, dass wir das machen, ja? Ja? Er muss ja jetzt ja sagen, das ist eine blöde Situation. Und zwar würde ich das sagen, es muss so machen, wer das möchte, kommt doch einfach nach vorne, dass wir Gott ein Zeichen geben und dann beten wir und können auch selber beten, Herr, öffne mir neu die Augen für diesen Bereich in meinem Leben. Gibt es jemanden, der das möchte, dann kommt doch einfach, Harry, du kannst vielleicht ein bisschen was klimpern, aber ganz leise. Ja, kommt nur.